Radical on Air. Nabend, es ist 19 Uhr am Donnerstag und das beim Campus Radio Lonico und das heißt, es ist Radical on Air Zeit. Ich bin der Moritz und Radical heißt eine Stunde GEMA-freie Musik hier aus der Region und heute haben wir nicht nur GEMA-freie Musik, sondern auch ein bisschen mehr und heute bin ich das erste Mal seit anderthalb Jahren nicht mehr der Solo-Moderator, da ist noch wer im Redaktionsraum nebenan.
Das bin ich, Niklas, aka Harti und neben uns und der Musik gibt es heute im Programm natürlich wieder die V-Tipps aus der Region. Darüber hinaus erklärt uns Mareike Funk im Wortsport die Besonderheiten von Online Poetry Slam und alle Fragen, die uns dann noch offen sind, die stellen wir im Interview dann an Jens Kotala, der selber unter anderem Poetry Slams veranstaltet und nachher in der Sendung zu Gast sein wird. Es geht also frisch in die Sendung heute und genauso frisch auch der erste Song Buttermilk Girl von Kitches.
I'm
Letzte Woche in der Sendung zu Gast war Mischkonsum-Drummer Tillmann bei dem Moritz. Und die beiden haben über die neue EP der Band geredet. Und was Tillmann dabei zur Produktion der Platte erzählt hat, ist Folgendes.
Es haben sich alle echt den Arsch aufgerissen, um da das bestmögliche Ergebnis herauszukriegen. Und ich glaube, das war auch der große Unterschied zur ersten EP.
Was er als Drummer dabei konkret für den besonderen Klang des Albums beigetragen hat, das hat er so beschrieben.
Ich habe auf jeden Fall auch gerade auf der zweiten EP, ich hoffe, man hört es auch ein bisschen, versucht, da einfach so einen Hip-Hop-Beat runterzuhauen und nicht zu denken wie, wenn, weiß ich nicht, Schlagzeuger, der eine Hardcore-Band spielt, sondern zu denken wie ein Beat, so ein bisschen auch in einem MIDI-Raster zu denken.
Die Sendung und alle Songs gibt's wie immer zum Downloaden und nachhören auf www.radicalaudiopool.de. Und wie das so klingt, wenn Mischkonsum, die letzte Woche zu Gast waren, abliefern, hört ihr natürlich das jetzt hier auch bei Radical on Air. Mischkonsum mit BoJack Horseman.
An manchen Tagen große Worte, an manchen Tagen so verloren, an manchen Tagen ohne Sorgen, an manchen Tagen BoJack Horseman. Es ist ein guter Tag, wenn ich heute auf der Bühne stehe. Ein guter Tag, ich gehe raus, die Sonne scheint, ich schwebe. Guter Tag mit meinen Friends, lange Papers, lange Reden. Guten Tag, ja, wie geht's? Na, bei mir ist alles cremig, bei mir ist alles cremig. Guck, die Welt fängt zu glitzern an. Nur gute Menschen da, wo ich mich gerade befinde, ja. Du willst mich stressen, lass mal sein, stell dich hinten an. Und sei mal leise, damit ich meine Mitte finden kann, ja. Die Zeit vergeht heute angenehmerweise langsam. Wie stilvoll ich mich kleide, mutet elegant an. Weil ich andere nicht beneide, guck, ich bleibe dankbar. Bleibe weiter auf meinem Film und lächel für die Kameras. Nimmel lila, so wie Weintrauben sitzen im Park. Lass mal lieber noch einbauen, Modi normal. Keiner geht früh heim, nein, wir bleiben einfach. Und wie ich bereits erwähnte, heute ist ein guter Tag. Ich für die ganze Welt ab. Schließ die Augen, kurzer Trink wieder im Selbsthass. Zu oft reset, doch nicht selten. Und was der nächste Tag mir gibt, ich kann's nicht ändern. Gestern bin ich hochgeflogen in meinem größten Wahn. Heute fall ich auf den Boden und mich schickel's an. Viel zu doll auf meinem Rundbus. Jeder Tag ein anderer Mensch, glaub ich bin BoJack Horseman. Doch der nächste Tag will gute Laune schon im Keim ersticken. Meine Gedanken kontrollieren und auf Reisen schicken. Will ich seit Stunden schon nach draußen, doch ich bleibe sitzen. Keiner verrät mir, warum ich mich heute so scheiße finde. Und nicht nur mich find ich scheiße, sondern alles und jeden. Denk mir, fuck, warum verschwende ich mein ganzes Leben? Lass mich bloß in Ruhe, nein, ich möchte keinen sehen. Wie halt ich das nur durch? Kein Plan, doch so ist es eben. Und gestern bin ich noch geflogen, aber heute stürz ich ab. Realität hat mich im Würgegriff und sie lässt nicht nach. Doch was ist eigentlich real und sagt, wer verrät mir das? Egal, die Sonne geht bald unter, hab es endlich geschafft. Warte auf die Klänge der Nacht, Klänge der Nacht. Warte nur auf den nächsten Tag, ein ständiges Auf und Ab, denn ich bin BoJack Horseman, irgendwann zerbrech ich daran. So viel Liebe, die ich für die ganze Welt hab, schließ die Augen, kurzer Trink wieder im Selbsthass. So oft geht's dann doch nicht selten, und was der nächste Tag mir gibt, ich kann's nicht ändern. An manchen Tagen so verloren, an manchen Tagen ohne Sorgen, an manchen Tagen BoJack Horseman.
Task Force Toxicator mit Breaking the Walls.
Wortsport.
Radical on Air Quizfrage. Was haben Haselbrugger, Thorsten Sträter, Felix Lobrecht und Helene Bockhorst gemeinsam?
Sie machen Comedy, glaube ich.
Ja, das auch. Aber sie haben alle ihre ersten Schritte beim Poetry Slam gemacht. Der literarische KünstlerInnen-Wettstreit ist Mitte der 80er Jahre in den USA entstanden und konnte sich Anfang der 90er Jahre weltweit, also auch in Deutschland, etablieren. Und die deutschsprachige Poetry Slam-Szene ist weltweit eine der größten.
Ja, natürlich musste auch die Poetry Slam-Szene in Deutschland durch die pandemiebedingten Einschränkungen auf neue Formate setzen. Und Mareike Funk hat sich mit dem Online-Poetry Slam beschäftigt.
Moin Moin, hallo liebe Leute, herzlich willkommen bei der aktuellen Ausgabe des Livestream Slams.
So ungefähr klingt das, wenn sich digitale Formen des Poetry Slam im Livestream präsentieren. Denn seit dem Lockdown fällt das Sprachrohr und die Bühne für KünstlerInnen in der Slam-Szene Ostwestfalens weg. Der Poetry Slammer und Moderator Nico Siulis hat sich mit dem Team von Slam OWL eine alternative Bühne in den sozialen Medien aufgebaut. Auch der Poetry Slammer Alex Paul war bereits Teil eines digitalen Auftritts. Er erzählt, wie es bei einem Poetry Slam abläuft, der nicht von der Corona-Krise betroffen ist.
Poetry Slam ist ein moderner Dichter- und Dichterinnen-Wettstreit, bei dem die auftretenden Menschen selbstgeschriebene Texte innerhalb eines Zeitlimits vortragen müssen. Dabei dürfen sie keine Kostüme und Requisiten haben und werden dabei durch Wertungstafeln vom Publikum bewertet.
Bereits Ende März letzten Jahres haben Nico Siulis und Alex Paul Konzepte entwickelt, wie digitale Poetry Slam-Alternativen aussehen können. SlammerInnen können ihre Texte statt mit Mikrofon in der Hand und Bühnenscheinwerfer im Gesicht bequem zu Hause als Video aufnehmen oder sich im Livestream dazuschalten.
Aktuelle digitale Formate, sehr viel bei SlamOWL auf Instagram. Dort haben wir einen Livestream-Slam, wo dann im Livestream Leute Texte vorlesen. Anstatt Wertung wird dann da gewürfelt, einfach aus Spaß.
Und der Story-Slam, der ist bewertender Natur, heißt, hier treten immer zwei Personen gegeneinander an. Eine Minute lang haben diese Zeit einen Text vorzutragen und über 24 Stunden kann dann in der Instagram-Story abgestimmt werden, welche Person gewonnen hat. Diese zieht dann die nächste Runde ein.
Die Regeln eines Slams, wie das Zeitlimit oder das verbotene Nutzen von Requisiten, bleiben auch im Netz erhalten. Allerdings fehlt das Live-Publikum, das normalerweise nach jedem Auftritt den vorgetragenen Text bewertet. Welche Rolle spielt das Publikum für Nico Siulis online noch, wenn es zu Hause vor einem Handybildschirm sitzt?
Dieselbe wie vorher. Das Publikum bestimmt, wer gewinnt bei den Sachen, bei denen Entscheidungen gefallen werden können, wo Wettbewerbe stattfinden. Das ist wie auch im normalen Veranstaltungswesen ist das Publikum die größte Variable, die uns und das, was wir machen, beeinflussen kann.
Der Zuspruch für diese alternativen Formate zeigt, wie wichtig eine Übertragung der Bühne in das Internet ist. Trotzdem sind für Alex Paul die digitalen Auftritte kein Ersatz für das nervöse Gefühl auf der Bühne und der Resonanz des Publikums.
Grenzen sind insoweit gegeben, dass dadurch, dass das Publikum fehlt, eine gewisse Dynamik und eine gewisse Interaktion nicht gegeben ist. Das heißt, wenn ich einen lustigen Text machen möchte, kann ich den live wesentlich besser bringen und kann die Dynamik des Publikums aufgreifen, kann sofort merken, hey, kommt der an, kommt der nicht an und kann diese Stimmung mitnehmen, was digital nicht möglich ist.
Auf die Frage, wie sich der digitale Poetry Slam bewähren wird und ob er noch nach der Pandemie bleibt, kann auch keine eindeutige Antwort gegeben werden. Aber eins steht fest: Das Publikum fehlt den KünstlerInnen und den KünstlerInnen fehlt das Publikum. Zur jetzigen Zeit wird es besonders deutlich, dass Formate wie Poetry Slams nicht nur von denen abhängig sind, die sie mit ihren Texten und Auftritten füllen, sondern auch von denen, die die Kunst bestaunen und konsumieren.
Inwiefern unser heutiger Gast Jens Kotalla als Veranstalter auch an Poetry Slams beteiligt ist oder war, das werden wir nachher im Interview fragen.
Und auch im Radical Audio Pool haben wir einige KünstlerInnen, die auch jetzt noch aktiv an Poetry Slams teilnehmen oder dort auch ihre ersten Schritte gemacht haben. Eine davon ist Nadu und wir hören sie jetzt mit ihrem Song Blautöne.
Der Herbst ist nun da und deine Haut, ja deine Haut, die glänzt im Blauton. Der Winter bricht ein und die Gedanken versinken im Braunsein. Ist das das Grundgesetz verbrannt? Kein Problem, denn die Fakten, ja die Fakten müssen aus dem der Welt steht. Ist das das Grundgesetz verbrannt? Kein Problem, denn die Fakten, ja die Fakten müssen aus dem Problem, wenn man für Fakten nur den Arm heben muss, den Arm heben muss, den Arm heben muss, den Arm heben muss, kein Problem, auch keine Alternative für
Arm heben muss, Arm heben muss, Arm heben muss, Arm heben muss, Arm heben muss.
Auch diese Woche haben wir wieder einiges an coolen Erlebnissen und coolen Veranstaltungen für euch rausgesucht. Und zwar heute Abend am 1.7. macht das Alles ist gut hier in Paderborn endlich wieder auf. Und das wird direkt mit einem Kneipenquiz gefeiert um 21 Uhr. Es gibt Freibier. Das erste Bier geht aufs Haus und die Jungs und Mädels vor Ort schmeißen Bratwurst auf den Grill und das gibt's dann im Brötchen für wenig Geld. Und es gibt noch eine Ausstellungseröffnung von Art Design. Dann gibt das morgen online von der BGETM Lunch and Learn Nummer 5. Ein Online-Vortrag zum Umgang mit Verschwörungstheorien findet zwischen 12 und 13 Uhr statt und ist kostenlos. Und am Samstag gibt es in Detmold das Alls and Bads Festival. Auf der Waldbühne am Hermannsdenkmal gibt es Post-Punk, New Wave und weitere düstere Klänge von The Underground Youth, Alpha May, Nightnail, Kalk, Rosie und Soir. Eigentlich ist es schon ausverkauft, aber laut Veranstalter kann es noch eine Aufstockung der Kontingente geben. Also da gibt es eventuell im Online-Vorverkauf dann noch ein paar Restkarten. Kostet euch 34,20 Euro plus Gebühren. Offen ist es ab 14 Uhr. Da gibt es auch den Schattenmarkt mit Mode und Accessoires. Und die Konzerte beginnen dann ab 16 Uhr. Und wer die Festivals ganz bestimmt auch so schmerzlich vermisst hat, das sind die hier, die Punks von Skunks mit Kult. We'll be right back.
Don't know that we'll get right and find a time when there's people who are fond of you. Oh, you don't look so good this time. 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 I beg you, start to read, and you will see what is facing you behind this curtain. And then you'll understand, go take a look. You'll be sitting there until we leave, and you don't even suffer, cause you don't even fight.
Wenn wir schon einen echten, wenn wir schon einen Wortsportbeitrag hatten, braucht es doch auch der Vollständigkeit halber noch einen waschechten Wortsportler, der uns gleich in der Sendung besuchen wird. Jens Kotalla kann dies, würde ich sagen, mit Fug und Recht von sich behaupten, oder?
Oh ja, das kann er. Er ist nicht nur ehemaliger Poetry Slammer, sondern auch Veranstalter diverser Kulturformate im Münsterland und er schreibt gerade an seinem ersten Roman. Gleich ist er bei uns, vorher aber noch Ember mit Better Days.
Yeah.
Amber mit Better Days. Und wir haben es die ganze Zeit schon groß angekündigt und nun ist er da. Jens Kotöller, hörst du mich?
Ja, ich höre dich. Moini.
Schön. Hi. Genau. Ich stelle die Runde vor. Jens, Harti, Moritz.
Moin.
Hallo.
Moin, Harti. Grüß dich.
Ich hörte und las, dass du, Jens, gestern geimpft wurdest. Geht's dir denn gut? Bist du fit?
Ich wurde gestern geimpft, das ist richtig. Zum Glück mit diesem Bio-Impfstoff von Entech. Ich bin da ganz froh, dass für nachhaltige Leute wie mich auch Bio-Impfstoffe zur Verfügung stehen. Mir geht's eigentlich soweit gut. Ich bin nur den ganzen Tag irgendwie ja, relativ müde. Ich habe auch einfach, glaube ich, dreimal heute Nachmittag nochmal gepennt. So. Immer so eine halbe, dreiviertel Stunde oder so. Ganz angenehm. Und es beißt sich so ein bisschen, weil ich irgendwie auch total aufgeregt bin vor diesem Interview, weil irgendwie ja viel Publikum gab es nicht in den letzten anderthalb Jahren. Ne?
Ja, stimmt. Jetzt haben wir heute schon ziemlich viel über Poetry Slam geredet und hast ja auch gerade gesagt, dass dir so das Publikum ein bisschen fehlt, aber nachdem, wie wir uns so darauf vorbereitet haben, wissen wir, du hast selber viel auf der Bühne gestanden, entsprechend kennst du das Gefühl mit dem Publikum, aber bist jetzt ja eher hinter den Kulissen am Werk und wie genau sah da dein Weg denn aus von der Bühne nach dahinter?
Ach, das ist eigentlich, also die Geschichte ist mittlerweile 9 Jahre lang, also in 5 Tagen habe ich 9-jähriges Poetry Slam Jubiläum.
Oh, Glückwunsch!
Hatte ich damals meinen ersten Auftritt, 2012. Und es hat sich alles irgendwie sehr zufällig ergeben, weil ich in meiner Heimatstadt auf einem Poetry Slam Besuch war und da im Laden hat die Leitung gewechselt und der Poetry Slam war dann da erstmal so nicht mehr und ich wurde dann angefragt, ob ich nicht da einen Poetry Slam machen will und es war dann so im Prinzip 3 Monate, nachdem ich das angefangen habe. Und vorher wurde ich auch schon so ganz verrückt. Ich hatte mich auf dem Poetry Slam Auftritt auf dem Stampeder Open Air beworben und dann sagten die, gutes ja, Festival. Ey, pass mal, hast du nicht Lust, die Waldbühne zu moderieren? Und es war so, what? was passiert denn gerade? Und dann habe ich gesagt, ja, alles klar, mache ich. Und dann kam ich da an und ich war auch schon mal auf dem Stampeder vorher und auf einmal stehe ich da vor 3.500 Menschen und mir geht der Arsch auf Grundeis und ich weiß überhaupt nicht, was ich sagen soll. Ich glaube, das war für mich so eine krasse Feuertaufe, die mich richtig hat Blut lecken lassen, auch was die Moderation angeht. Mhm. Und daraufhin habe ich dann selbst ganz viel auf die Beine gestellt und bin in andere Städte gegangen, Städte, die ich kenne, wo ich Leute kenne, wo es noch keinen Poetry Slam gibt. Ja, und so hat sich das alles ergeben. Ne?
Ich glaube, auf dem Stemmweder auf der Bühne als Moderator habe ich dich auch das erste Mal so irgendwie bewusst wahrgenommen. Da habe ich dich gesehen, da hast du, glaube ich, jetzt habe ich den Namen der Band vergessen. Aber egal. In unserem Beitrag vorhin, wir haben ja immer so einen Wortsportbeitrag am Anfang der Sendung, da ging es auch um Online-Poetry-Slams, die so in Pandemiezeiten als Ersatz veranstaltet wurden. Und der Regioactive-Slam, den du auch machst, der wurde ja auch als Online-Veranstaltung, so wie wir das auf YouTube gesehen haben, ausgestrahlt als Stream. Findest du, dass es ein adäquater Ersatz ist für ein Poetry Slam so, der mit Publikum stattfindet?
Also wir haben den Radioactive Slam tatsächlich in diesem Jahr 2-mal gemacht, im letzten Jahr leider auch gar nicht, wobei da hatten wir halt dann auch im Sommer noch die Möglichkeit, Open Air zu machen. Und dann haben wir erst in diesem Jahr, weil der alte Schlachthof in Lingen hat sich so Streaming-Equipment zugelegt und so, haben wir dann dieses Jahr im März und im Mai jeweils eine Ausgabe gemacht. Ich sag mal so, es war ganz schön, auf die Bühne zu gehen und was machen zu können. Und da ich im letzten Jahr auch auf Twitch gestreamt habe, war diese Streaming-Situation nicht so neu für mich und konnte gut aufs Publikum eingehen. Das hat insofern hatte das eine ganz eigene Komik, aber ersetzen vor Live-Publikum zu spielen, auf gar keinen Fall. Also ich wünsche mir wirklich die Bühnen zurück und das Live-Publikum zurück und bin da sehr froh, dass nächste Woche auch das erste Open Air von mir stattfindet in Greven, meiner Heimatstadt, und da dann wirklich Menschen zum Anfassen, ohne sie anzufassen, weil Pandemie, ja. Sozusagen vor mir sitzen. Ja, das wird schon ganz geil, glaube ich. Da habe ich Bock drauf.
Jetzt hast du gerade schon angesprochen, wie du dich darüber freust, dass bald wieder Slams stattfinden dürfen. Mal aus Sicht des Veranstalters, wie hast du da die Reaktion wahrgenommen von den KünstlerInnen, von den SlammerInnen, als sie letzten Sommer oder auch jetzt diesen Sommer gesagt bekommen haben, Leute, ihr dürft wieder auf die Bühne, ihr dürft wieder slammen?
Also ich glaube, da kann ich, glaube ich, wirklich für alle sprechen und würde sagen, einfach jeder und jede freut sich, endlich wieder auf eine Bühne auch vor Live-Publikum zu kommen. Alle freuen sich natürlich auch, wieder Geld verdienen zu können, weil da auch...
Ja. Ach ja, stimmt, das gibt's ja auch.
Wirklich hängen mittlerweile echt viele Existenzen dran. Und die Corona-Hilfen waren zum Teil jetzt nicht so super für alle geeignet. Ja. Deswegen da auf jeden Fall ein bisschen Geldfluss nicht verkehrt ist, ne?
Ja, und dann dieses Jahr nach deinem, du hast ja eben schon gesagt, die erste Veranstaltung quasi nächste Woche wieder. Und dann kommt aber auch noch dieses Jahr der richtig dicke Otto mit dem Münsteraner Hörsaal-Slam, oder wie?
Ja, da bin ich auch richtig froh drüber. Also wir hatten im letzten Jahr, hätten wir eigentlich zehnsemestriges Jubiläum gehabt. Den machen wir seit 5 Jahren, beziehungsweise jetzt seit 6 Jahren. Den mussten wir leider absagen und konnten im letzten Jahr das auch gar nicht mehr machen, weil wir damit eigentlich im H1 der Uni hier in Münster sind. Das sind 800 Plätze. Das war dann leider irgendwie gestorben und jetzt sind wir am 25. und 26.8. Im Schlossgarten hier in Münster. Theoretisch Platz für 700 Leute da. Wie viele wir dann wirklich reinlassen werden, das ist gerade alles noch organisatorisch nicht ganz festgelegt. Aber wir werden ein paar hundert Leuten auf jeden Fall da die Möglichkeit bieten können, Poetry Slam live in einer sehr, sehr schönen Location zu erleben.
Sehr, sehr cool.
Ja. Aber mal abgesehen von der Bühne bist du ja auch privat noch fleißig mit Worten beschäftigt. Du schreibst momentan an deinem Debütroman und bevor wir daraus einen Auszug hören, der hat momentan noch keinen Titel, richtig?
Er hat einen Arbeitstitel, der nennt sich Jolie. Das ist der Name von der, ich sag mal, vom zweitwichtigsten Charakter von einer Frau, die der Protagonist kennenlernt. Der Arbeitstitel verrät irgendwie eigentlich nicht zu viel, glaube ich, aber gibt doch irgendwie sehr, sehr viel Aufschluss über diese Person, die er kennenlernen wird. Ich bin auf diese Romanidee letzten Endes durch ganz viel private Einflüsse gekommen. Letzten Endes, ich glaube, wie das viele Autoren machen oder Autorinnen machen, Verarbeiten von Erlebnissen. Und dementsprechend habe ich damit 2019 angefangen, auch weil Poetry Slam natürlich eine schöne Bühne ist und man dort alle möglichen Thematiken auch irgendwie bringen kann, aber man hat eben diese 5 bis 7 Minuten Zeit. Da hatte ich so keine Lust mehr drauf. Da dachte ich mir, ich möchte jetzt mal einen längeren Text schreiben.
Und dennoch hast du uns zwei Ausschnitte geschickt, die genau, das habe ich vorhin noch gedacht, die genau in dieses Poetry Slam Format reinpassen würden. Und bevor wir uns jetzt vorher schon so sehr in das Thema vertiefen, denn du hast auch schon Antworten vorweggenommen, von denen ich eigentlich dachte, du beantwortest jetzt gleich, aber das ist ja schön, haben wir gleich noch mehr Zeit für anderes. Hören wir doch mal in das Kapitel U-Bahn von Jens Kotalla aus dem Roman mit dem Arbeitstitel Jolie. Bis gleich.
Ich habe fast 5 Stunden geschlafen, fühle mich halbwegs wiederhergestellt. Jetzt ist es 9:30. Ich stehe an den Gleisen, die U-Bahn fährt ein. Sie ist gerammelt voll. Zusammengefercht stehe ich im Türbereich. Um mich herum ein paar Halbstarke, die zu Hause oder wo auch immer sie gerade herkommen, schon ordentlich getankt haben und bei jeder Kurve und Bremsung schwanken, zusammenstoßen und irgendwas grölen, in mich fallen und sich dann nuschelnd entschuldigen. Ihrem Mundgeruch nach zu urteilen, hatten sie auf dem Weg hierher Döner. Im restlichen Abteil hat sich ein Querschnitt der Gesellschaft niedergelassen. Im Vierer neben Oma Gerda, einer höchst kommunikativen Mit-80erin, sitzt Keule. Mein erster Eindruck, er ist ein Rockermacker der Kategorie, guckst du mich schief an, hau ich sie aus dem Maul. Keule sitzt mit muskulös verschränkten Armen da und grinst, ungesehen von Gerda, hämisch sein Gegenüber an. Paul, der bartlose Hipster, der Opfer der Plauschtiraden Gerdas wird, weil er sie mit seiner Frisur an ihre erste Liebe in der Hitlerjugend erinnert, steckt in einer misslichen Lage. Links die süße Oma Gerda, die ihn zwar langsam schon irgendwie nervt, dafür aber rechts der rechte Keule, der zwar ein Herz für rüstige Rentnerinnen, aber nur 2 Fäuste für Schwuchteln, Zecken, Kanacken oder kurzum seine politischen Feinde oder wen er für solche hält übrig hat.
Und deswegen muss ich jetzt auch dringend nach Hause, ist ja wirklich schon spät geworden, beendet Oma Gerda ihre Ausführung, woraufhin Pauls Kopf nervös zwischen den beiden hin und her wandert. Keule wirkt von Paul angetan. Beim Lächeln zeigt er Zähne, das ist kein gutes Zeichen. Im gegenüberliegenden Vierer werden 3 überschminkte Mädels von ihren Smartphones hell erleuchtet. Ihrem Äußeren nach sind sie gerade auf dem Weg ins Nachtleben und minderjährig. Eine von ihnen hält eine offene Flasche irgendeiner billigen alkoholischen Scheußlichkeit in die Runde. Ohne vom Bildschirm hochzublicken, nimmt eine andere die Flasche entgegen und setzt an. Ich sehe zwar, dass sich ihre Münder bewegen, doch ich kann sie nicht hören. Vielleicht flüstern sie oder nehmen gerade eine Sprachnachricht auf. Um sie herum stehen dicht gedrängte Mitfahrer. Aufgebrezelte Cocktailkleider vermischen sich mit muffiger Arbeitskleidung. Anzüge gehen mit Discounterware auf Tuchfühlung. Aktentaschen streifen Pfandsammler. Sie alle haben keine Zeit, um sich in ihrer Umwelt umzusehen. Was auch immer die Quelle ihrer Ablenkung ist, welchem Gedanken sie gerade nachhängen oder was ihre Probleme und Sorgen sind, sie sehen nicht die Probleme, die akut vor ihnen liegen.
dass Paul an seiner Haltestelle die Fresse poliert bekommen wird, weil er aussieht, wie er aussieht und sich nebenher Minderjährige irgendeinen hochprozentigen Punch in den Schädel schrauben. Sie sehen es nicht oder wollen es einfach nicht sehen. Es ist nicht ihre Sache und so soll es bitte schön auch bleiben. Der Fahrer bremst die Bahn etwas zu stark ab, als sie in die Haltestelle einfahren. Dafür kommt unfreiwillig Bewegung in den Zug. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, höre ich es hinter mir, während ein Finger auf meine Schultern tippt. Als ich mich umdrehe, sehe ich einen der halbstarken Leichen blass und zusammengekrümmt an die Tür gelehnt. Zwei Leute stützen ihn, damit er nicht einfach wie ein nasser Sack in die nächsten Reisenden fällt. Eine seiner Hände liegt auf seinem Bauch, die andere hält er sich schützend vor den Mund. Es ist eindeutig, was da auf uns zu und aus ihm herauskommen wird. Der Tipper sieht mich mit einem schmalen, fast suffisanten Lächeln an. Unser Kollege hier, er deutet lässig mit dem Daumen auf seinen Freund, die Stimme ist eine andere als die erste, verträgt einfach nichts. Er lacht, während er das sagt und ich einer Sauerei apokalyptischen Ausmaßes in die Augen sehe. Wenn dieser Typ mich vollkotzt, ist der Abend gelaufen. Ich könnte in die nächste Bahn steigen, zurück zu meiner Wohnung fahren. Ich könnte Christina verpassen und das darf auf keinen Fall passieren. Geistesgegenwärtig drücke ich auf den Öffner, als die Bahn endgültig zum Stehen kommt. Ich springe raus und mache einen Schritt nach rechts. Die beiden Träger stürmen mit ihrer Schnapsleiche im Schlepptau an mir vorbei. Die frische Luft einer vollgepissten U-Bahn-Station gibt dem Leidenden den Rest. Sofort, als er aus der Tür raus ist, fängt er an, ein Gemisch aus Döner, Fusel und Galle auf dem Bahnsteig zu verteilen. Für einen Moment hält die Zeit an und gebannte, angewiderte, amüsierte und verächtliche Blicke treffen den Kotzenden. Dann setzt sich alles wieder in Bewegung, Gespräche werden weitergeführt, Wartende drängeln in den Zug. Es ist schon interessant, wie wenig das alles interessiert. Auf der Welt passiert Schlimmeres. Die Türen schließen wieder, die betrunkene Gruppe ist voneinander separiert. Als die beiden Helfer das merken, lassen sie ihren Kompagnon links liegen, drücken ungläubig auf den Knopf, trommeln an die Scheiben, die U-Bahn fährt an. Drinnen wird gelacht, die Hinterbliebenen kriegen sich nicht ein. Der Tipper winkt zum Abschied, sein Mund formt etwas, das viel Spaß bedeuten könnte. Sympathisches Kerlchen. Dann verschwinden sie aus meinem Sichtfeld. Ich sehe den Lichtern noch einen Moment nach, dann zu den Verstoßenen, die sich wieder dem mittlerweile schief auf dem Boden sitzenden Vollgekotzten zugewandt haben und ihn zaghaft und angeekelt schütteln. Er reagiert zwar, doch ist mit ihm heute definitiv nichts mehr anzufangen. Ich schnaube. Im Augenwinkel sehe ich Oma Gerda auf der Rolltreppe aus der Szenerie fahren. Viel Glück, Paul, flüstere ich der Bahn nach. Ey, was hast du gesagt? Einer der Typen hat sich zu mir gedreht und guckt mich aus besoffen, aggressiv hohlen Augen an. Er ist der Umstände halber wohl zu Recht gereizt, wie ich finde. Ich lege mich besser nicht mit ihm an. Ich habe eurem Freund nur alles Gute gewünscht. Sein Kopf rattert. Er ist sichtlich irritiert, antwortet dann aber weniger aggressiv. Ach so, ja, danke. Ich nicke ihm zu und wende mich zum Gehen ab. Ich muss dank des Vorfalls jetzt zwar laufen, doch ist es nur noch eine Station bis zum Kater. Bewegung ist gesund. Außerdem kann ich dabei rauchen.
So, nun sind wir alle ausgestiegen aus der U-Bahn, aus Jens Kutellers Roman. Und normalerweise sind wir hier eine Musiksendung. Dementsprechend kann ich jetzt mal so die ganz klischeehaften Literaturfragen stellen. Du hast schon gesagt, es ist viel aus deinem Alltag so übernommen, was du so erlebst. Wie viel Jens steckt denn im lyrischen Jens?
Das lyrische Ich heißt nicht Jens, so viel möchte ich einmal vorweg sagen. Außerdem heißt das Kapitel auch gar nicht U-Bahn, ist eigentlich nur ein Teilausschnitt gerade aus dem Kapitel. Ne?
Ja, okay.
Und zur weiteren Erklärung, der Protagonist ist auf dem Weg in den Kater. Der Kater ist eine Kneipe, in der er arbeitet, aber heute eigentlich nur privat hinfährt, um Christina zu treffen. Das ist so eine Arbeitskollegin, mit der er letzten Endes ein paar zusätzliche Benefits teilt. deswegen möchte der da unbedingt hin. Wie viel Jens steckt im Protagonisten? Im Prinzip sehr viel. Jetzt kann ich sagen, in der Szene eigentlich sehr wenig, weil es in Münster einfach gar keine U-Bahn gibt.
Stimmt. Hättest du das aufs Fahrrad verlegen müssen?
Ja, genau. Ich habe aber witzigerweise jetzt vor 3 Wochen in einer Kneipe angefangen zu arbeiten.
Ja.
Jetzt könnte man sagen, das mache ich aus Recherchegründen, aber eigentlich mache ich es, weil ich es wirklich geil finde. Es steckt viel von mir da drin, viel von meinen persönlichen Beobachtungen aus meinem Alltag. Das ist schon das, wie ich so U-Bahn auch, wenn ich unterwegs war, irgendwie erlebt habe. Dass irgendwie wirklich die breite Gesellschaft ist ja eigentlich dort mit unterwegs. Und man kann, wenn man eigentlich mal beobachtet, kann man sehr, sehr viel herausfinden, ohne mit diesen Menschen überhaupt wirklich in Kontakt treten zu müssen.
Ja, nicht, das stimmt schon. Du hast da auch, ich finde, du hast die Beobachtung auch sehr, sehr, sehr anschaulich beschrieben. Man kann sich wirklich sehr gut reinversetzen. Und ich weiß, dass du auch sehr viel Zeit so in Facebook-Kommentarspalten verbringst. Und da sage ich mal, mit Leuten so, die seltsame Meinung vertreten, trittst du in Kontakt. Das machen ja auch nicht unbedingt alle. Und ist das auch Teil von Inspiration, dass du dich auch mit den, ich sag mal, düsteren Seiten der Menschen beschäftigst? Oder sind das alles andere Alltagsbeobachtungen?
Also ich sag mal so, die Facebook-Kommentarspalten haben mich auf jeden Fall zu dem zynischen Arschloch werden lassen, das ich heute bin und das auch definitiv in diesem Protagonisten steckt. eigentlich bin ich selbst gar nicht mehr so zynisch, es geht mittlerweile, aber der Protagonist ist halt ein total zynisches Arschloch, hat aber meiner Meinung nach trotzdem meistens mit seinen Beobachtungen recht. Er drückt es natürlich sehr, sehr ehrlich und sehr, sehr, ja, ich sag mal, ein bisschen überspitzt zum Teil aus, aber ich finde, er stellt Beobachtungen an, die, da kann man einfach nicht widersprechen. Behaupte ich jetzt, aber ich bin auch der Autor, also.
Ja, musst du jetzt ja sagen.
Genau. Autor ist auch Autor ist auch ein sehr gutes Stichwort. Kommen wir mal zu dir noch zurück. Dieser Gedanke, ich schreibe jetzt ein Buch. Wann genau war das da und wann war dir zum ersten Mal wirklich bewusst, hey, wow, krass, das passiert jetzt ja gerade wirklich und ich ziehe das jetzt durch?
Also letzten Endes habe ich schon in meiner Vergangenheit schon mal einen Fantasy-Roman angefangen. Ich habe auch schon mal eine Novelle angefangen. Das waren alles so erste Übungsschritte. Das war dann, irgendwann war da die Luft raus. Diese Projekte wirkten für mich so sehr erschlagend und sehr groß, noch sehr überfordernd. Und im Jahr 2019 hatte ich wirklich ein einschneidendes Erlebnis, ich sag mal, sehr privater Natur. Daraufhin habe ich angefangen, erstmal zu schreiben, um das zu verarbeiten. Es kam so raus und dabei stellte sich eigentlich ziemlich schnell heraus, ach krass, okay, das ist irgendwie Stoff für einen Roman. Und den schreibst du jetzt. Und da bin ich jetzt dann wirklich, ich sag mal, ich glaube, ich bin das erste Mal wirklich so richtig dabei, dass ich sagen würde, ja, ich schaffe das, ich schreibe den zu Ende, darauf habe ich Bock, das wird mein Debütroman und das wird vielleicht mein Einstieg sozusagen wirklich als Romanautor.
Ja, das klingt ja schon irgendwie nach einem ziemlichen Herzensding. Und ich habe gerade festgestellt, wir haben uns jetzt auch gut in den Worten verfranst. Wir behalten dich jetzt einfach bis zum Ende der Sendung mit dabei. Und das klingt gerade interessant. Nun wollte ich gerade genau auf dieses Herzensding nochmal zurück. Ist es nur so ein Herzensprojekt, so ein Projekt, was dir nahe geht? Oder läuft das auch richtig mit Verlag und so, dass ich bald zur Buchhandlung meines Herzens gehen kann und das Buch bestellen kann?
Bisher gibt es da keinen Verlag für. Es ist auch für Debütromane eher unüblich, dass man direkt einen Verlag dafür hat. Wenn ich jetzt irgendeinen Meistertitel beim Poetry Slam gewonnen hätte, dann hätte es schon mal sein können, dass irgendein Verlag angeklopft hätte und gesagt hätte, hey, hier, schreib uns mal ein Buch. Hier hast du auch Summe X, damit du das machen kannst und dich darauf konzentrieren kannst. Das ist jetzt erstmal ein Herzensprojekt, aber natürlich mit dem Wunsch und dem Ziel, auch das wirklich hinterher zu veröffentlichen. Dafür bin ich zu sehr Künstler und habe zu sehr Bock, auch von sowas letzten Endes eventuell leben zu können. Ne? Bin da eben natürlich jetzt nicht fokussiert darauf, dass es jetzt nur über Buchverkäufe klappen sollte. Mhm. Ich glaube, das ist relativ unrealistisch und echt schwierig, aber ich bin da ja relativ breit aufgestellt, was ich so mache und anbiete. Von daher könnte es ein Teilstandbein werden. Das wäre natürlich sehr schön.
Auf jeden Fall.
Ja, dann wollen wir mal noch ein bisschen was von diesem Herzensprojekt hören. Noch ein Ausschnitt aus dem Buch, wo es ums Jonglieren geht.
Soll ich kurz noch was dazu sagen?
Hallo, my name is Marie Fisker.
Sorry.
You are listening to Lunico.
Was ist denn jetzt gerade los gewesen? Ich habe Jens unterbrochen, es tut mir leid.
Ja, irgendwas kam da und das war auch nicht der Ausschnitt, den ich euch aufgenommen habe.
Ja, definitiv war es nicht. Du hattest... Sag.
Alles gut. Sorry.
Sprich du aus. Wir unterbrechen uns einfach gegenseitig.
Ich habe mich nur gerade gefragt, ob ich vielleicht kurz noch was zu dem was sagen soll, was da jetzt kommt.
Weil ja, klar.
Letzten Endes, sonst wird man da so reingeschmissen. Letzten Endes ist der Protagonist gerade im Kater und er wartet auf Christina. Und es ist ein Blick auf die Vergangenheit, die er Christina kennengelernt hat. Christina fängt nämlich am Kater an und er soll sie einarbeiten. Das Ganze wird jetzt gleich in dem Ausschnitt überhaupt gar keine Phase sein, nur damit wir wissen, wo wir uns befinden. Er steht eben im Kater und wartet auf sie, hat tierische Langeweile und dann kommt es eben zu dieser Jonglage-Szene.
Jonglage, Jens Kotalla.
Aus dem Augenwinkel erregen die Orangen im Netz hinter der Theke meine Aufmerksamkeit. Es ist schon etliche Jahre her, dass ich Jonglieren gelernt habe, und ich weiß noch genau wann und vor allem wieso. Peinlich für mein Vergangenheits-Ich, amüsant für das Ich im Hier und Jetzt. Ich war 14, vollpubertierend im Zeltlager und verschossenen Sarah Müller, die in meine Parallelklasse ging. Ich bin mir sicher, dass ich zwar sie, aber sie nicht mich kannte. Sie fuhr ebenfalls mit in das dreiwöchige Highlight der Sommerferien, an dessen Ende ein Talentwettbewerb vor 300 Jugendlichen und 30 ehrenamtlichen Leitern stand. Sarah war eine unglaublich talentierte Jongleurin und suchte einen Partner für besagten Wettbewerb. Tatsächlich hatte keiner der anderen Jungs in unserem Alter Bock, sowas Schwules zu lernen, und ich sah meine Chance, mit ihr in Kontakt zu kommen. Und siehe da, wir verstanden uns blendend und es sollte sich herausstellen, dass sie eine gute Lehrerin und ich ein guter Schüler war. Das Jonglieren funktionierte auf Anhieb, als wäre es nicht nur ihr angeboren. Wir übten eine Choreografie ein, bei der wir uns im Kreis drehten, 4 oder sogar 5 Bälle verwendeten und sie uns dann gegenseitig zuwarfen. Den Sieg hätten wir damit im Sack. Es kam der große Abend der Aufführung. Hatten wir noch am Nachmittag eine perfekte Kür geprobt und verabredet, auch nach dem Lager zusammen üben zu wollen, traf mich mit dem Tritt auf die Bühne die Erkenntnis, was Lampenfieber per Definition bedeutet. Meine Knie wurden weich, mein Magen stülpte sich unter Schmerzen um, meine Arme fühlten sich an wie aus Gummi. Doch ich wollte mir nichts anmerken lassen. Wie würde ich vor meiner großen Liebe dastehen? Außerdem hatte ich mir bereits ausgemalt, wie wir uns nach der Preisverleihung hinter dem Zelt endlich küssten und vielleicht sogar fummelten. Nein, ich würde das durchziehen. Doch schon beim ersten Teil unserer Nummer merkte ich, dass die Bälle schwerer waren als die Tage zuvor. Ganz so, als hätte sie jemand ausgetauscht. Vorher 100 Gramm, jetzt 100 Kilogramm. Mit jedem Wurf wurde die Parabel ein wenig flacher, flogen die Bälle ein bisschen tiefer. Wie sollte ich das bis zum Ende durchhalten? Erst jetzt kam der 4. Ball ins Spiel, kurz darauf der 5. Meine Beine zitterten schon eine ganze Weile, die Muskeln verkrampften sich, jede weitere Sekunde ließ den Schmerz exponentiell nach oben schießen. Fühlte es sich zunächst so an, als hinge ein wadenbeißender Chihuahua an meinen Beinen, setzte gerade ein 3 Meter Alligator Hoshi seine Kiefer an, um Muskeln, Sehnen und Knochen einfach zu zermalmen. Mein Magen hatte derweil die weiße Flagge gehisst, nicht mehr lang, und die Gefangenen vom Abendessen würden nach allen Regeln der Kunst ausbrechen. Nur noch den Abschlussteil durchhalten, ein paar Mal die Bälle mit ihr hin und her werfen, abschließend alle Bälle ein letztes Mal richtig hochwerfen und fangen, das wäre es, das wäre der Sieg. Sarah war meine miese Performance natürlich aufgefallen. Sie wusste, dass etwas nicht stimmte. Von der Seite warf sie mir einen Blick zu, der meiner Deutung nach 3 Botschaften enthielt. Zunächst waren ihre Augenbrauen nach oben gezogen, die Augen groß, der Mund leicht geöffnet. Sie war besorgt um mich und meine Gesundheit. Vermutlich hatte sie erst beim genaueren Hinsehen bemerkt, wie blass ich geworden war. Dann wandelten sich ihre Züge in etwas Verführerisches. Den Kopf leicht nach unten gesenkt, den Mund zum Kuss geformt, die Augen dabei nach oben gerollt, meinen Blicken folgend. Auch sie würde einen Triumph ausgelassen feiern wollen. Dem folgte jedoch eine absolute Verwandlung in eine Strenge, die ich bis dahin nur von meiner Mutter gekannt hatte. Kalte, fixierende Augen, zusammengezogene Brauen, die Lippen ein schmaler Schlitz. Sie gab mir klar zu verstehen, dass wenn ich es verkacken würde, ich auch bei ihr verkackt hätte. Dieser Druck war das Messer, das mein Magen gerade von einem der Häftlinge in den Rücken gestochen bekam. Sie waren frei. Unvermittelt biss ich die Zähne zusammen. Ich musste es nur noch schaffen, die Bälle mit ihr zu tauschen. Eine Sache von 10, vielleicht 15 Sekunden, dann hätte ich es geschafft. Der erste Ball kam von ihr und war perfekt geworfen. Auch mit Ganzkörpertremor war es ein leichtes, ihn zu fangen. Er fügte sich einfach in meine Bewegungen ein. Meinen ersten warf ich zwar stark genug, dafür hatte die Richtung wenig mit Perfektion zu tun. Sarah musste alle Geschick aufbringen, um diesen noch zu fangen und dabei nicht aus der Routine zu fallen. Sofort folgte wieder der strenge Blick und ich senkte meine Augen beschämt nach unten, sah auf meine Hände. Ich konnte ihr nicht mehr standhalten, ich musste mich konzentrieren. Ihr zweiter Ball folgte so perfekt wie der erste. Mein zweiter war gefühlvoller geworfen, steuerte in ihre Richtung und verhungerte auf halber Strecke. Sarah machte einen blitzschnellen Ausfallschritt nach vorn, um ihn Gelenk aus der Luft zu sammeln und geschickt in ihre Abfolge zu verstricken. Ich konnte ihr Gesicht nicht sehen, doch ich spürte ihren Blick fest auf mir. Der dritte ihrer Bälle bestätigte meine Vermutung. Er war kräftiger geworfen als die anderen. Und obwohl sich mein Körper mittlerweile eher flüssig als fest anfühlte, fing ich den Ball wie durch ein Wunder. Vielleicht war doch noch alles möglich. Wir steckten im letzten Tausch. Ich müsste nur noch einmal den Ball zu ihr spielen, sie diesen fangen, einbauen und fertig. Vielleicht nicht so perfekt wie heute Nachmittag, aber ausreichend für den Sieg allemal. Und was danach folgen würde, wer weiß. Die Vorstellung, wirklich nach der Siegerehrung mit Sarah zu knutschen, ließ pures Dopamin durch meine Adern schießen. Eine wohlige Wärme breitete sich in mir aus. Die Zeit lief für einen kurzen Augenblick langsamer. Ich fühlte mich wie ausgewechselt, strotzte vor Energie. Ich schluckte den vorangegangenen Druck, das Lampenfieber und die ausgebrochenen Sträflinge einfach runter. Ich war meinem ersten Kuss nur einen verdammten Wurf weit entfernt. Und ich warf und unterschätzte meine neu gewonnene Kraft. Sie staunte, war mindestens genauso überrascht wie ich. Der Ball traf sie mit voller Wucht ins Gesicht. Vor Schreck und Entsetzen über meinen eigenen Wurf versetzte mir mein Magen den finalen Schlag. Ich habe Sarah Müller an diesem Abend vor Hunderten von Zeugen die Nase gebrochen und ihr anschließend vor die Füße gekotzt.
Welch fantastisches Ende des Abschnittes über Jonglage von Jens Kutala aus seinem Debütroman, aus dem, naja, noch nicht ganz fertigen Debütroman. Wir haben ja auch heute selbst ziemlich mit den Zeiten jongliert und sind gleich schon am Ende. Sag uns doch eben noch in Stichpunktform quasi, welche deiner Veranstaltungen wir nicht verpassen dürfen und ab wann wir vielleicht mit deinem Roman rechnen können.
Fangen wir hinten an. Der Roman ist, ich plane oder hoffe, dass ich den bis zum Ende des Jahres fertig geschrieben bekomme, sodass er vielleicht wirklich dann 2022 irgendwo unter einen Verlag oder das Dach eines Verlages kommen kann. Das wäre sehr schön. Ich bin da jetzt, also der Roman ist unterteilt in drei Teile und der erste Teil ist jetzt abgeschlossen, fertig überarbeitet und mit dem zweiten habe ich gerade begonnen.
Okay.
Genau, so viel dazu. Das dauert also schon noch ein bisschen, müsste man sich noch gedulden. Da kann man lieber eher einmal zum Beispiel nächste Woche Freitag nach Greven kommen, zum Beach. Dort findet der Beach Poetry Slam Open Air statt mit wunderbaren KünstlerInnen, live mit Publikum. Ich weiß gar nicht, wie viele Plätze wir haben. Tickets gibt's online bei Greven Marketing. Falls jemand Lust hat, aus OWL da wirklich hinzufahren. Und ansonsten gibt es den dicken Hörsaal-Slam 25., 26., 8. hier in Münster im Schlossgarten. Dafür gibt es Tickets ausschließlich zu gewinnen, dann über die Asten der Uni, FH und Kato hier in Münster. Ich schätze mal, da kann man auch theoretisch einfach so mitmachen, wenn man da kein Studierender von unseren Hochschulen ist. Einfach mal das Glück probieren oder jemanden kennen, der hier studiert und Tickets
oder
gibt.
So. Ja gut, dann vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Masud, ich muss dich jetzt abwürgen, weil wir nur noch 30 Sekunden offizielle Sendezeit haben. Deswegen wünsche ich dir...
Kein Problem, ich wünsche euch einen schönen Abend. Vielen
Gleichfalls.
Dank dafür. Tschüssi.
Dankeschön, ciao.
Ja, ganz, ganz viele gute Worte heute gesprochen. Wir haben jetzt ja kaum noch welche übrig. Insofern, wer nochmal die Worte genießen möchte, www.radicalaudiopool.de, da könnt ihr es immer wieder genießen. Radical on Air geht somit jetzt zu Ende, aber nächste Woche stehst du, Moritz, ja wieder am Mikro. Was gibt's dann zu hören?
Nächste Woche habe ich Part 2 der Stilkopie-Retro-Sendung mit Ex-Pop-Dozent Professor Dr. Michael Ahlers und Ex-Studi- und Musikproduzent Tobi Vogel. Die werden beide als Gäste dabei sein.
Und so sind dann jetzt wirklich die letzten Woche dieser Sendung. Mein Name ist Hati.
Und ich bin der Moritz.
Und wir verabschieden uns und wünschen euch alles Gute bis zur nächsten Sendung. Passt auf euch auf und bleibt gesund.
Jetzt noch I Shiver mit Volatile Heart.
I've lost count. Count of the stars. Stop chasing down this volatile heart. In this cove where I anchored my thoughts, the water's not blue and the sky's turning dark. So of the storm. Stop chasing down this hard time home.